Deutschlandfunk. Der Tag.
Wenn Religion zum Bezugspunkt für Hass wird, dann können daraus schlimme Dinge resultieren. Das hat uns die Geschichte gelehrt. Eigentlich. Und doch passiert es immer wieder. Wir schauen heute nach Indien, wo der Hass auf Muslime von der regierenden hindu-nationalistischen Partei mindestens geduldet wird, in Form von Gesetzen aber teils auch manifestiert wird. Und das führt jetzt zu Massenprotesten, die wiederum teils blutig niedergeschlagen werden. Hass und wie er Gesellschaften zerstören kann. Das ist in kleinen Teilen auch ein Kern unseres zweiten Themas. Da nehmen wir nämlich nochmal ausführlich Sachsen-Anhalt in den Blick, wo die CDU es nicht geschafft hat, sich von einem Neonazi in ihren Reihen zu distanzieren, geschweige denn zu trennen. Jetzt ist er ausgetreten. Warum tat sich die Partei damit so schwer? Eine Spurensuche heute in der Tag. Der Deutschlandfunk hier, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
The moment will keep growing until the act is withdrawn.
Wir demonstrieren so lange, bis sie das Gesetz zurücknehmen. Sollten sie das nicht tun, gehen wir weiter vereint auf die Straße. Hindus, Muslime, Christen und Buddhisten.
All will come on the
9 Menschen sind inzwischen tot. Zehntausende demonstrieren auf den Straßen, werden mit Schlagstöcken niedergeknüppelt, mit Tränengas beschossen, ihnen wird das Internet abgeschaltet, Versammlungsverbote gelten. Wir erleben derzeit ja in vielen Ländern weltweit Demonstrationen, seit knapp einer Woche nun auch in Indien. Dort richtet sich der Protest gegen eine Politik, die zunehmend Muslime diskriminiert, die im Land eine Minderheit darstellen und von der hindu-nationalistischen Regierung zwar geduldet, aber doch eben Stück für Stück abgewertet werden. Unsere Korrespondentin Silke Dietrich wird gleich berichten, dass es teils Übergriffe auf Muslime gibt, um vermeintlich Kühe zu schützen, weil die den Hindus eben heilig sind, den Muslimen aber nicht. Da ist eine Spaltung im Land spürbar, aber jetzt eben auch ganz viel Solidarität. Denn es ist ein neues Gesetz zum Staatsbürgerschaftsrecht, das das Fass zum Überlaufen brachte und die Proteste nun entzündet hat.
Also die indische Regierung sagt, sie will mit diesem Gesetz dafür sorgen, dass Illegale und Flüchtlinge aus Pakistan, Afghanistan und Bangladesch dann leichter die indische Staatsbürgerschaft bekommen können. Also für die, die in ihren Ländern wegen ihrer Religion vielleicht verfolgt würden. Und weil diese 3 Länder eben den Islam als Staatsreligion haben, würden Muslime da ja nicht verfolgt und deswegen bräuchten die keinen Schutz. Und die bräuchten dann eben auch nicht die Vereinfachung, um schneller Inder werden zu können.
Und das stößt jetzt aber eine ganze Menge Menschen doch ziemlich auf, weil sie das als Diskriminierung verstehen?
Ja, einerseits auf jeden Fall als Diskriminierung und weil sie natürlich sagen, warum brauchen wir eigentlich ein zusätzliches Gesetz, wo nochmal explizit Religionen aufgelistet werden und eine einfach rausgenommen wird und ausgerechnet die Muslime. Es hat in den letzten Jahren hier sind ja Hindu-Nationalisten an der Macht. Und es hat immer wieder so kleine Gesetzesverschiebungen gegeben. Es gibt hier einen ganzen Bundesstaat, der seine Sonderrechte hat aufgeben müssen, weil da viele Muslime sind. Auch ein Nachbarstaat von Delhi. Da passiert schrittweise immer was mehr, was gegen Muslime geht. Und ich glaube, das war jetzt, was vielen so aufgestoßen hat. Und außerdem ist das eigentlich hier noch eine säkulare Demokratie. Also man darf nicht aufgrund einer Religion Gesetze erlassen und schon gar nicht eine damit diskriminieren. Ja.
Aber ich sag mal so, die Argumentation der Regierung, wir wollen es verfolgten Minderheiten einfacher machen, die indische Staatsbürgerschaft zu bekommen, ist ja erstmal eine, mit der man sich grundsätzlich anfreunden könnte.
Absolut, absolut. Aber warum, und das fragen sich eben viele hier, warum werden da die Muslime ausgenommen? Klar, die Regierung sagt jetzt, die werden ausgenommen, weil sie in den bestimmten Ländern dann ja nicht verfolgt werden. Mhm. Die große Frage ist, was sich hier einfach auch viele fragen, was steckt eigentlich genau dahinter? Weil ich habe es eben gerade schon mal gesagt, wir haben hier Hindu-Nationalisten an der Macht. Das heißt, wir haben einen Innenminister hier in Indien, der muslimische Flüchtlinge mal als Termiten bezeichnet hat.
Wow.
Also hier ist schon die Hindus, die an der Macht sind, sind welche, die sagen, eigentlich hätten wir, oder zumindest viele Politiker, gerne einen Hindu-Staat hier. Mhm. Die nennen das Hindutva, das ist was so althergebrachtes Hinduistisches ist. Und die sagen, es ist doch ganz leicht, weil dann soll Indien oder alle, die in Indien leben, sollen einfach sich der Kultur des Hinduismus hingeben. Uns ist egal, welche Religion, aber jeder soll so leben, wie Hindus leben. Denn das ist ein hinduistischer Staat hier. Und da sagen natürlich die ganzen Liberalen und auch die Demokraten und eigentlich ehrlich gesagt die indische Verfassung sagt auch, das stimmt nicht, weil das ist kein Hindu-Staat, sondern es ist eine säkulare Demokratie hier, wo alle Religionen gleichberechtigt sind. Und das ist, glaube ich, genau das, was die Leute jetzt hier eben auch auf die Straße bringen. Die gehen jetzt nicht alle auf die Straße, weil da Flüchtlinge oder Illegale irgendwie leichter eine Einbürgerung bekommen sollten, sondern weil sie genau das nervt, dass hier mehr und mehr, immer mehr gegen Muslime gewettert wird.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, da demonstrieren jetzt auch nicht nur Muslime, sondern da demonstrieren eigentlich alle?
Ja, also in den verschiedenen Bundesstaaten. Ich gucke jetzt gerade jetzt nochmal hier auch im Fernsehen, da läuft das gerade im Nachbarstaat von Neu-Delhi. Da sind sehr viele, gerade in den Dörfern oder in den kleineren Städten, da sind in der Tat viele Muslime. Aber hier in der Hauptstadt Neu-Delhi sind wahnsinnig viele Studenten auch mit dabei, weil dieser ganze Protest hat eigentlich sogar an einer Universität, zwar einer muslimischen, hier in Neu-Delhi angefangen. Und der ist so dermaßen schlimm und brutal niedergeprügelt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Polizei hat dann die Uni gestürmt, die sind bis in die Toiletten, in die Cafeteria und hat die Leute dann da rausgeholt und die echt verprügelt, die Studenten. Darauf sind viele, viele Studenten dann jetzt auch nochmal mit auf die Straße gegangen. Und viele Linke, viele Liberale, all die, die noch sagen, wir haben keine Lust, dass aus unserer Demokratie sozusagen nach und nach hier ein kompletter Hindu-Staat wird.
Das klingt jetzt ja auch wirklich nach einem sehr fundamentalen Konflikt. Und du hast schon gesagt, es gibt einfach auch Bundesstaaten, in denen es viele Muslime gibt. Das heißt, das hat einfach auch ein gewaltiges Spaltungspotenzial, wenn ich dich da richtig verstehe.
Absolut. Das ist und gerade dieses Gesetz jetzt ist wieder so ein weiterer Keil quasi, der die indische Gesellschaft noch weiter polarisiert. Die Muslime sind die größte Minderheit hier, aber es sind eben dann immer noch 200 Millionen mindestens.
Wow.
Das ist eine der größten muslimischen Gemeinschaften auf der ganzen Welt sozusagen, die dann hier in Indien lebt. Und das hat 70 Jahre lang dann auch so mehr schlecht als recht, aber immer eigentlich so ganz gut funktioniert. Und jetzt sind eben diese Hindu-Nationalisten seit mehr als 5 Jahren an der Macht. Und viele fühlen sich, und ich finde aber auch berechtigterweise, dann tatsächlich gerade die Muslime, die denken, wir gehören hier nicht mehr hin, die erlassen immer mehr Gesetze, dass wir so an den Rand gedrängt werden.
Was denn zum Beispiel für Gesetze? Also dann tatsächlich welche, die auch für gezielte Benachteiligung sorgen?
Ja, es sind manchmal gar nicht nur unbedingt Gesetze. Ich habe eben Bundesstaat Kaschmir noch mal kurz erwähnt. Mhm. Kaschmir liegt ja im Norden von Indien und das ist eben der Bundesstaat, wo die Bevölkerung eigentlich hauptsächlich muslimisch ist. Und die hatten immer einen Sonderstatus. Die hatten bestimmte Gesetze, die da galten, die in anderen nicht galten. Und das hat die indische Regierung jetzt im Sommer komplett unterbunden und hat gesagt, wir werden jetzt auch direkt von Neu-Delhi aus diesen Bundesstaat regieren. Und da hat schon jeder gedacht, da werden die Muslime jetzt da alle auf die Straße gehen. Das war aber überhaupt nicht möglich, weil die haben dann da hunderttausende zusätzliche Soldaten noch mit hingeschickt. Die haben denen das Internet abgedreht. Das war jetzt zum Beispiel bei den Protesten auch wieder so. Also die versuchen gerade wirklich alles, die auch im Keim zu ersticken, dass hier überall das Internet abgeschaltet wird. Die Straßen werden verbarrikadiert. Gestern funktionierten die ganzen Metrostationen in Delhi nicht, die dann eben an den bestimmten Stellen sind, wo die Leute dann demonstrieren wollten. Aber ja, es gibt dann zum Beispiel, gab es ja ein Gesetz, dass die Muslime durften wie so eine Art Schnellscheidung machen. Also die mussten nur irgendwie dreimal hintereinander Talak, Talak, Talak sagen am Telefon und dann waren die geschieden. Finden viele, ist kein gutes Gesetz oder es ist eben auch, aber es war nun mal so, dass die Muslime das doch noch hier durften und das wurde auch abgeschafft von der indischen Regierung. Und so, es gibt seit Jahren jetzt hier, seitdem die an der Macht sind, auch werden Muslime verfolgt von Hindu-Nationalisten, die sagen zum Beispiel, weil für die Hindus sind Kühe ja unglaublich heilig.
Ja.
Und dann und so rein traditionell haben die Muslime immer schon dann eben die Kühe geschlachtet oder das Leder dann eben da rausgewonnen. So, und dann sagen die, ihr seid Kuhschlechter oder ihr habt vor, die Kühe umzubringen. Und da gibt es so einen richtigen Mob. Es gibt so ganze Kuhschützerbanden sozusagen, die dann darauf achten, aber die nicht nur darauf achten, sondern die dann auch die Muslime dann richtig totprügeln. Da hat es mehr als 30, 40 Fälle jetzt in den letzten Jahren gegeben. Und die Täter sind ja immer mehrere radikale Hindu-Nationalisten. Und von den Tätern ist bislang auch noch keiner angeklagt worden, schon, aber noch keiner verurteilt worden. Und das ist jetzt dann keine Gesetzesänderung, aber wo man dann denkt, so, die indische Regierung scheint das im Moment auch nicht, das ist nicht für die ganz Priorität, dann irgendwelche Hindu-Nationalisten sozusagen in den Knast zu bringen.
Und die Gewalt wird geduldet im Prinzip.
Könnte man so sagen. Mhm. Könnte man so sagen. Ja.
Das klingt für mich, wenn ich das jetzt alles so höre, tatsächlich aber auch so ein bisschen in Richtung autoritäres Regime und nicht Demokratie.
Ja, und das ist was viele hier so sehen und was viele eben auch befürchten. Ich jetzt nochmal ein Beispiel auch aus dem Nachbarbundesstaat von Neu-Delhi. Da ist auch ein ziemlich extremer Hindu-Nationalist an der Macht. Und der hat jetzt gesagt, alle, die öffentliches Eigentum zerstören, die werden dann, weil jetzt sind ja zum Beispiel auch Busse angezündet worden bei den Demos und dann sind irgendwelche Gebäude auch kaputt gegangen. Und dann hat er gesagt, der wird diese Menschen enteignen. Also die würden dann sozusagen, deren Häuser und deren Wohnungen würden enteignet. Das entbehrt jeglicher Grundlage. Und dieser Mensch ist Ministerpräsident. Also da gibt es natürlich überhaupt kein Gesetz für, weil ich meine, die Menschen, die das gemacht haben, die müssen natürlich vor ein normales Gericht und die können dann auch verurteilt werden. Aber ich weiß nicht, das sagt er in Fernsehinterviews dann, solche Sachen. Also es ist schon manchmal, dass man hier bei einigen Politikern denkt, sie haben vergessen, dass sie in einer Demokratie leben hier.
Du sagst, die Regierung geht wirklich auch heftig gegen diese Proteste vor. Die Protestierenden aber teilweise auch sehr, sehr wütend. Und da scheint sich ja auch gerade was zu mobilisieren. Hat das das Potenzial, dass da mehr draus wird? Also vielleicht sogar sowas wie ein Bürgerkrieg?
Bürgerkrieg, das fände ich jetzt ein bisschen weit, aber das ist tatsächlich, weil es ja jetzt auch schon so viele Tage andauert, dass man ein bisschen das Gefühl hat, ich sehe es jetzt vor allen Dingen dann in den Fernsehbildern, gestern war es ganz heftig, weil da waren dann in 13 verschiedenen Städten live reingeschaltet und man sah genau diese Bilder, die steinschmeißenden Demonstranten, dann die Polizei, die Wasserwerfer eingesetzt hat, die dann auch Tränengas eingesetzt hat und eben nicht zimperlich ist. Und dann gibt es ja jetzt hier auch noch das Versammlungsverbot. Und das ist, glaube ich, das, was es vielleicht dann kippen könnte. Weil das Problem ist bei diesem Versammlungsverbot, es sind auch viele junge Leute mit dabei. Und wenn die dagegen verstoßen, die haben dann so einen Eintrag, ich sag mal, vergleichbar wie bei uns in einem Führungszeugnis. Das heißt also, wenn die sich irgendwo bewerben, haben sie viel größere Schwierigkeiten, dann einen Job zu finden. Ich weiß nicht, ob das im Moment die Demonstranten davon abhält, weiter auf die Straße zu gehen. Aber es sind ja viele Dinge, dass sie das versuchen, jetzt so im Keim zu ersticken. Aber selbst heute, obwohl es dieses Versammlungsverbot gegeben hat, gab es hier in Neu-Delhi Demonstrationen vor einer großen Moschee, jetzt auch mitten im Stadtzentrum und auch an anderen Orten in Neu-Delhi.
Silke, ich danke dir für die Eindrücke und die Einschätzung.
Gerne.
Erst wollte Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht von der CDU sich den innenpolitischen Hardliner Rainer Wendt als Staatssekretär holen, Polizeigewerkschafter, musste dann aber einknicken, weil erstens die Koalitionspartner sich dagegen ausgesprochen haben und zweitens Wendt auch gar nicht hätte befördert werden dürfen wegen Disziplinarstrafen. Wenig später gab es dann auf dem Landesparteitag der CDU keine so richtig klare Abgrenzung von der AfD, hat auch für Trubel gesorgt. Und jetzt gibt es seit Tagen Wirbel um ein Parteimitglied der CDU mit Neonazi-Tattoo und Neonazi-Vergangenheit. Robert Möritz war als Ordner bei einer Neonazi-Veranstaltung tätig, ist Mitglied des Vereins UNITA gewesen, mit Verbindungen ins rechte Milieu und zur Prepper-Szene, der Verein. Und es gibt ein Foto von 2014, wo er mit einer Neonazi-Band posiert und als würde all das noch nicht reichen, hat er auch ein Tattoo, das die schwarze Sonne zeigt. Ein eindeutiges Nazi-Symbol. Wir haben uns den Fall Möritz in dieser Woche ja schon aus bundespolitischer Perspektive angeschaut. Jetzt wollen wir nochmal die Magdeburger Perspektive einnehmen, denn heute hat Möritz seinen Parteiaustritt bekannt gegeben. Den Fall wollen wir angucken und die CDU in Sachsen-Anhalt insgesamt. Das kann ich tun mit Christoph Richter, unserem dortigen Landeskorrespondenten. Also Christoph, Möritz ist jetzt ausgetreten. Er selbst begründet es damit, dass er die Partei schützen wollte. Kommt er am Ende eigentlich nur einem Parteiausschlussverfahren zuvor?
Naja, es geht jetzt hier, glaube ich, um Schadensbegrenzung, glaube ich. Also es ist schon ziemlich beschämend, was hier passiert ist. Also, dass die CDU in Sachsen-Anhalt eine Woche gebraucht hat, um zu sagen, nein, Hakenkreuze gehören nicht in die Partei. Und das hat natürlich einen sehr ernsten Hintergrund, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, dass wir Anfang Oktober auch einen Terroranschlag in Halle hatten. Und es ist unverständlich, dass man an einem Mitglied festhält, dass sich die schwarze Sonne tätowiert hat, also ein Erkennungszeichen der Neonazis, das eben nicht verboten ist, aber es ist eben ein Erkennungszeichen der Neonazis, was man eben sonst also auch nur bei der NPD vermutet. Ne? Und nein, sagt man, es geht nicht und man müsse weiter in der Partei sein, so hieß es jetzt bis jetzt, und bildet so eine Art Schutzburg oder hat so eine Art Schutzburg um Robert Möritz gebildet. Also das ist schon ziemlich unwürdig und auch ein bisschen traurig für Sachsen-Anhalt.
Aber wie erklärst du dir das, dass sie so lange an ihm festgehalten haben?
Das ist eine gute Frage. Also man ist bei der CDU einfach hier in Sachsen-Anhalt wahnsinnig getrieben von der AfD und ist nervös wegen der Stimmverluste, die die CDU ja bei den letzten Landtagswahlen im Herbst erlitten hat. Und hier wählt man eben 2021 und das sind so schon Vorahnungen des Wahlkampfs. Und hier befürchtet man eben dann Stimmverluste und will jetzt irgendwie die rechten Wähler nicht verschrecken und hat sich deswegen, glaube ich, hinter ihn gestellt.
Also, aber rechts und rechtsextrem, das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Also du kannst ja recht sein und du kannst rechtsextrem sein. Wir reden hier, du hast es schon gesagt, von einem Neonazi-Symbol. Ich habe mich sehr gewundert, dass da nicht alle Alarmglocken geläutet haben.
Hat mich auch gewundert. Also und ich habe bis jetzt auch keine Mitteilung beispielsweise von der Landtagsfraktion. Stattdessen schickt die eine Pressemitteilung über die Einstellung einer Kampagne Bertie Borkenkäfer. So eine Art Kindercomic-Figur. Also man hat da wirklich wenig Sensibilität für die Sache und da fehlen mir dann doch auch einigermaßen die Worte. Also man ist hier wirklich, ich glaube, das ist der wichtige Punkt oder ist der einzig erklärbare Punkt. Man ist hier wirklich getrieben. Und zum Zweiten muss man auch hinzufügen, man ist hier in einer Koalition mit einem sehr konservativen Landesverband, also CDU, und einem sehr linken Landesverband der Grünen. Und es fing ja schon 2016 an, als der Koalitionsvertrag noch nicht mal unterschrieben war. Da gab es schon die ersten Demonstrationen gegen die Grünen. Also seitdem gibt es also einen kulturellen Konflikt, kann man sagen. Und der äußert sich jetzt so in solchen Dingen dann auch.
Also es ist die CDU im Prinzip auch zerrissen, weil sie auf der einen Seite mit den Grünen, also in Anführungsstrichen den linken Grünen, koalieren muss, aber auf der anderen Seite doch selbst teilweise sehr rechts steht?
Ja, ist richtig. Sie ist sehr konservativ und ich möchte mal daran erinnern, es gibt Kreisverbände wie im Harz bzw. Anhalt-Bitterfeld, für den sind die Grünen der echte Gegner, nicht die AfD. Und sie haben ja im Sommer auch eine sogenannte Denkschrift rausgegeben, also unterschrieben von Lars-Jörn Zimmer und Ulrich Thomas, zwei Landtagsabgeordnete. Und da stand dann eben drin, das Soziale müsse mit dem Nationalen versöhnt werden. Und wenn man fragt, was das denn bedeuten soll, dann heißt es, ja, das sei eine Profilbestimmung der Partei. Also das sind natürlich Dinge, die natürlich auch bundesweit dann für Aufsehen sorgen bzw. für Furore sorgen, weil das natürlich mit dem klassischen Bild einer Mittepartei nichts mehr zu tun hat.
Inwieweit befindet sich die Partei da auf Landesebene eigentlich auch auf Kollisionskurs mit Bundesebene? Wir hatten in dieser Woche schon ein Gespräch mit Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio und der sieht da schon erhebliche Friktionen. Siehst du die auch?
Die sehe ich auch. Das ist auch eine etwas längere Antwort. Also es geht ja auch immer wieder um den Umgang mit der AfD. Ne? Und da muss ich jetzt auch nochmal, um mal ganz genau zu sein, lehne ich mir das Grundlagenpapier jetzt hier mal vor. Ja. Und da gibt es ein Kapitel, das heißt keine Zusammenarbeit mit der AfD und Linke. Und da steht drin, eine Koalition wird es daher zur nächsten Landtagswahl mit der Linke und mit der derzeit in vielen Teilen radikalen AfD nicht geben. Jetzt muss man ganz genau zuhören. Ne? Also mit den Linken und mit der derzeit in vielen Teilen radikalen AfD nicht geben. Was heißt das? Die Linke sind alle radikal. Denen geht gar nichts. Mit der AfD geht was, wenn es nicht die Radikalen gäbe, also wie Höcke oder Kalbitz. Ja? Also und unterhalb, das wird auch nicht ausgeschlossen, und unterhalb der Ebene Landtagswahl auf kommunaler Ebene ist eine Zusammenarbeit möglich. Und das wird nicht ausgeschlossen, auch wenn im ersten Satz dieses kleinen Vierzeilers steht, dass die AfD weder Verbündete noch Ansprechpartner ist. Aber ein klassisches, kategorisches Nein, das gibt es einfach nicht. Also selbst beim Landesverband gibt es Stimmen, die sagen, also wenn es um einen Zebrastreifen geht, ey, dann kann man mit der AfD zusammen was machen. Und dahinter steht, man will die Wähler locken und dazu braucht man sich auch nur mal, also das habe ich dann relativ gerne gemacht, man geht dann in die Ortsverbände, um sich mal umzuhören. Und da sieht man, dass der Umgang mit der AfD ein ganz anderer ist, als der sozusagen auch im Landesvorstand vorgegeben wird. Also da heißt es immer wieder, können die nicht ausschließen. Wir müssen gucken, dass wir mit denen auch irgendwann mal zusammenarbeiten können. Also das ist natürlich, da ist die Partei sehr zerrissen. Also, und es gibt natürlich auch Stimmen im Burgenlandkreis, im Süden Sachsen-Anhalts, am äußersten Süden Sachsen-Anhalts, das ist quasi schon fast an der Grenze zu Thüringen, also in der Richtung Weimar. Da gibt es dann wieder Stimmen, das geht nicht. Also es sind die alten, zum Teil die alten Industrieregionen, Bitterfeld, Anhalt, Bitterfeld, da hat man eine große Gegnerschaft ausgemacht und da geht es eben die Braunkohle und all diese ganzen Themen. Da sagt man, die Grünen sind unser Gegner und das taucht dann immer wieder damit auf und das ist sozusagen auch das Ereignis des Ganzen, was hier gerade passiert.
Wenn dann, wie du sagst, viele CDUler die Grünen als die eigentlichen Gegner ausmachen und auch die Linken als die eigentlichen Gegner, was bedeutet das dann für die Kenia-Koalition, die ja in Magdeburg regiert, wo man ja mit den Grünen einfach eine Landesregierung bildet? Also gibt es da jetzt erheblichen Ärger?
Na, da läuft nichts nach Plan. Ja. Und ich habe es ja schon erläutert oder versucht zu erläutern, es brechen ja sozusagen kulturelle Konflikte auf. Ja, es gab, wie gesagt, ich habe von dieser ersten Demonstration erzählt, die vor dem Landtag passiert ist, damals 2016, als der Koalitionsvertrag noch nicht mal unterschrieben war. Da hieß es sozusagen, wir haben schwarz gewählt und wir haben grün bekommen. Also das ist sozusagen, man fühlt sich auch getrieben, weil man das Gefühl hat, dass der ganze Koalitionsvertrag, und das ist mittlerweile auch 3 Jahre her, ne, dass der ganze Koalitionsvertrag quasi mit einer grünen Schrift geschrieben ist und man in der CDU nicht vorkommt. Und noch kurz eine Sache, wir haben jetzt die Debatte Möritz. Vorher gab es die Debatte um Rainer Wendt, den Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft. Aber davor gab es auch die Debatte um das Naturmonument Grünes Band. Da haben die Grünen gesagt, wenn das nicht kommt, das steht im Koalitionsvertrag, wenn das nicht kommt bis zum 9. November, zum 30-jährigen Mauerjubiläum, dann kippt diese Koalition. Da gab es schon mal so einen Streit. Und da gab es auch Krisensitzungen. Also es wurde gekittet, aber es kommen immer wieder Krisensitzungen. Es kam Wendt und dann kommt jetzt Möritz. Also Ruhe kommt da nicht rein, also und sachlicher wird der Ton auch nicht.
Aber bisher haben sie es ja immer irgendwie hinbekommen, sich zu retten.
Klar, weil sie auch keine Exit-Strategie haben. Ne? Also keiner weiß, was passiert. Also einmal geht es um die Wahlergebnisse. Was passiert, wenn gewählt wird? Also Fußnote, die AfD sitzt da und lacht die ganze Zeit. Zum Zweiten haben beispielsweise auch die CDU, die kann gar nicht raus aus der Koalition, weil sie haben keinen geeigneten Spitzenkandidaten. Also Holger Stahlknecht, der Landesvorsitzende, ist angeschlagen durch die Geschichte von Wendt. Ich glaube, dass in die CDU auch neue Menschen braucht, also sie braucht neue Impulse, sie braucht moderne Impulse, sie braucht, wenn man es auch so will, weiblichere Impulse. Also braucht jüngeres Personal. Wir sind ja auch, es gibt einen Altersbruch, also muss da jetzt was Neues kommen. Und da gibt es aber keinen Ansprechpartner, es gibt keine Figur, keinen Menschen, dem man sagen kann, der würde es machen. Und dann gab es den Landesparteitag kurz nach Nikolaus am 7. Dezember. Und dann hat man sich da Friedrich Merz eingeladen, sozusagen als konservativen Einflüsterer. Und das ist sozusagen das ist so eine Figur, den wünschte man sich. Das ist so derjenige, wenn Friedrich Merz hierher kommen würde und sagen würde, ich mache das für euch, ich mache die Spitzenkandidatur, was er natürlich nie machen wird, aber wenn er es machen würde, würden alle sagen, ja, du bist unser Mann. Und der würde dann sozusagen auch möglicherweise die Partei möglicherweise auch ein bisschen vereinen. Also der konservative Kreis, so nannte sich dieser Teil der CDU hier in Sachsen-Anhalt, der ist doch sehr laut.
Es fehlt also eine Spitzenfigur, die die Partei so ein bisschen eint. Danke für diese Eindrücke einer sehr brüchigen CDU in Sachsen-Anhalt. Der Tag am 20. Dezember 2019. Vor uns liegt die Weihnachtswoche und ich kann an dieser Stelle schon mal ankündigen, wir sind da. Es gibt uns an den, ich sag mal, normalen Werktagen, also keine Weihnachtspause bei uns. Wir hören uns am Montag, den 23. und am nächsten Freitag, da ist dann Philipp dran. Also alles, was irgendwie in der Weihnachtszeit passiert, das greifen wir auf. Sie können uns zur Not auch mit zur Familie nehmen, wenn es da zu viel wird, einfach Podcast hören. Für heute sage ich Tschüss. Wir hören uns dann am Montag wieder. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Bis dann.